Professor Rupert, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich würde Sie einmal kurz vorstellen und dann beginnen wir mit der ersten Frage. Genau. Also, Sie sind Diplompsychologe, Professor für Psychologie und psychologischer Psychotherapeut. Seit 25 Jahren forschen Sie zur menschlichen Psyche. Sie haben einen Verein gegründet zur Förderung der gesunden Autonomie von Menschen. Sie sind Autor zahlreicher Bücher. Unter anderem, ich kann es gleich mal zeigen, Ich will leben, lieben und will geliebt werden. Es wird voraussichtlich im Juli erscheinen. Wir sprechen später auch darüber. Und Sie haben eine eigene Therapieform entwickelt, die identitätsorientierte Psychotraumatherapie, Theorie und Therapie, IOPT abgekürzt, die eine Weiterentwicklung der Aufstellungsarbeit ist, wenn man das so sagen darf. Und das Ziel Ihrer Arbeit ist es, den eigenen freien Willen des Menschen wieder zu stärken, muss man sagen, die eigenen Überlebensstrategien bewusst zu machen und wieder zurückzufinden zu einer bedingungslosen Selbstliebe. Und erstmal herzlichen Dank, dass Sie da sind.
Ja, schön. Ja, hallo und auch vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, mich so toll vorgestellt haben. Dankeschön.
Sehr gern. Und genau, in der ersten Frage würde ich einmal gern mit Ihnen beleuchten, die zwei Seiten aus psychologischer Sicht, die sich jetzt quasi gegenüberstehen. Also wir haben ja einmal die Bevölkerung auf der einen Seite und die Politik beziehungsweise die Politiker auf der anderen Seite. Und was würden Sie sagen, was offenbart die jetzige Situation über die Psyche sowohl der einen Seite als auch der anderen Seite?
Ja, ich fange mal so an. Im kommunistischen Manifest von Marx und Engels steht ja 1948 nicht, das herrschende Denken ist das Denken der Herrschenden. So haben die das damals dann gesagt. Ich würde halt sagen, das herrschende Denken ist geprägt von der Schnittmenge der Überlebensstrategien der Herrschenden und der Beherrschten. Das heißt also, dort, wo die Trauma-Überlebensstrategien derjenigen, die im Geld und Macht haben und diejenigen, die da weniger Geld und Macht haben, die aber diese Menschen oft in die Machtposition gebracht haben, die haben eine gemeinsame Biografie. Ja? Das heißt also, sowohl diejenigen, die jetzt an der Macht sind, als auch diejenigen, die sich beherrschen lassen, sagen wir mal so, ja, haben oft eine Traumabiografie. Ja? Und aus dieser Traumabiografie entstehen bestimmte Überlebensstrategien. Und eine der Überlebensstrategien ist zum Beispiel nicht fühlen. Also aus dem Gefühl gehen. Weil ganz früh die Menschen Todesangst bekommen, weil sie Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel, dass sie entweder im Bauch der Mutter schon nicht willkommen waren, dass Abtreibungsversuche gegeben hat, dass die Mutter Medikamente nehmen, dass manche Mütter dann auch vielleicht sogar trinken und rauchen, dass die Geburtsprozesse oft so waren, dass man fast gestorben wäre bei diesem Geburtsprozess, ja. Also das heißt, viele, viele von uns und weltweit, ja, unter den auch den gegebenen Bedingungen, wie Geburtsmedizin läuft und sowas, haben Todesangsterfahrung in sich. Ja? Mhm. Und die haben sie aber abgespalten. Wie war dein Bauch deiner Mutter? Wie war die Geburt? Wie war die Zeit danach? Würden die meisten sagen, ja, das war alles normal. Das war halt ganz normal. Und, so. Und in Wirklichkeit heißt es aber, dass sie sich eben von diesen Urängsten abgespalten haben, die verdrängt haben, die irgendwo im Organismus sind gespeichert, aber sie werden permanent von diesen Urängsten werden die getrieben. Das heißt, es gibt bei allem, was dann im Außen passiert, es können harmlose Dinge sein, aber es kann diese Urangst angetriggert werden. Ja, plötzlich ist was ganz, sagen wir mal, ganz Belangloses, kann Schrecken erzeugen, kann in mir so eine, kann, und das ist zwar, und zwar läuft es ja nicht so bewusst, sondern es läuft im Körper. Also es ist so ein Adrenalinstoß, zack, dann bin ich schon alert, ja, und dann bin ich schon hypersensibel und hypervigilant und so. Aber irgendwie attribuiere ich das natürlich jetzt nicht dem zu, was ich früher schon erlebt habe und auch in meiner Kindheit und vorgeburtlich erlebt habe, sondern ich attribuiere das jetzt etwas im Außen zu, ja. Irgendeine Gefahr ist im Außen, irgendwas im Außen ist bedrohlich. Ja. Das heißt, alle, ja, also sowohl die Herrscher wie die Beherrschten, leiden unter diesem Thema. Mhm. Wissen sie allerdings nicht, dass sie es tun, ja, weil es ist eine der Merkmale von Trauma, von Trauma-Überlebensstrategien, dass wir das nicht wahrhaben wollen. Nicht? Also die meisten Menschen glauben doch, ja, Trauma kann schon vorkommen, kann schon ab und zu mal passieren, vielleicht bei 1%, vielleicht maximal 5% der Menschen sind traumatisiert, aber doch nicht die ganze Menschheit. Ich behaupte, wenn man das von meinem Traumamodell ausgeht, also die Möglichkeiten der Traumatisierung, nämlich auch dieser vorgeburtlichen, der Geburtstraumatisierung, das, was nach der Geburt passiert, dann würde ich sagen, der Prozentsatz von Traumatisierung ist enorm hoch. Ja? Das heißt, alle tragen diese Angsthypothek in sich. Und nun ist es so, dass diejenigen, die jetzt die herrschen und diejenigen, die beherrscht werden, sagen wir, oder die Politiker und die Bürger, da kannst du mal auch so rumziehen, ja, im Grunde haben sie gemeinsame Überlebensstrategien. Und zwar erstens nicht fühlen und zweitens überall Angst, irgendetwas zu sehen, was bedrohlich ist. Ja. Bis hin jetzt zum Beispiel der Virus oder die Klimakatastrophe oder dann vielleicht die Terroristen oder früher waren es die Muslime oder es sind die Juden oder es sind die Russen oder es sind die Franzosen, wie auch immer. Ja. Irgendwas kann man immer aufbauschen, das ist jetzt die Bedrohung. Ja. Und da müssen wir jetzt Politik machen. Da müssen wir jetzt eine Politik machen, um diese Bedrohung in den Griff zu kriegen. Ja. Das heißt im Grunde, dass auch die, man kann was so sagen, die Wähler beauftragen jetzt auch die Politiker, die wählen die dann auch in die Sicht und sagen, okay, ja, ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass diese Bedrohung verschwindet. Also da werden die Grünen zum Beispiel jetzt gewählt, damit sie die Erderwärmung verhindern, ja, oder irgendwas Schlimmes noch. Und auch diejenigen, die jetzt in dieser Pandemie sagen, ja, das ist eine Riesengefahr und wir müssen jetzt harte Maßnahmen ergreifen und so, die tun das tatsächlich so einerseits sogar selber aus einem gewissen Unbehagen heraus, da könnte eine Gefahr sein. Und die anderen, die jetzt dann die Maßnahmen erdulden müssen, die denken sich danach, naja, okay, wenn da eine Gefahr ist, dann muss man hart durchgreifen. Ja, das geht gar nicht anders. Also insofern sind sich dann die allermeisten auf der Ebene der Emotion, der unbewussten Emotion, der Angst, sind sich einig, da ist eine Gefahr da und wir müssen jetzt was machen. Mhm. Das heißt, nur derjenige, der so ein bisschen nachdenkt und der auch vielleicht sich auch nicht sofort einschüchtern lässt und der nicht sofort irgendwie Angstreflexe hat. Nur derjenige kommt dann drauf und merkt dann, irgendwas stimmt doch da nicht, irgendwas kann nicht stimmen. Also die ganze Geschichte von diesem Virus oder vielleicht auch die ganze Geschichte von der Erderwärmung, ob das denn so stimmt. In den 70er Jahren hat man gesagt, die Erde, wir werden einen Kältetod sterben. Jetzt, ein paar Jahre später, sterben wir alle einen Hitzetod oder irgendwas. Also der Fantasie der Menschen, irgendwelche Angstszenarien, Katastrophenszenarien, Weltuntergangsszenarien zu machen, die sind gar keine Grenzen gesetzt. Ja? Mhm. Also insofern sind wir jetzt heute auch in so einer Situation, was halt dann, ja, jetzt ist es der Virus. Und wenn der Virus vorbei ist, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, das ist ja eh schon klar, eine Klimakatastrophe, Erderwärmung ist schon das Nächste, was auf uns wartet. Und wenn das irgendwie out sein sollte, dann gibt es vielleicht wieder eine Energiekrise und der Strom fällt aus. Irgendwas bewegt die Menschen immer, bloß damit sie nicht hinschauen müssen, was bei ihnen selber los ist. Bloß damit sie sich selber über die eigenen Entstehungsbedingungen, wie ist es so, wie bin ich in die Welt gekommen, wie ist es mit Mama und Papa, werde ich überhaupt gewollt, geliebt und geschützt und so, um das zu vermeiden. Und ich habe ja auch in dieser Pandemiezeit, ich habe letztes Jahr im März, sofort habe ich mir mit meiner Methode eine Selbstbegegnung gemacht, habe geguckt, ich und dieses Virus, was ist da irgendwas, was klingt da, was wie hängt das zusammen? Bin dann eben draufgekommen, ja, tatsächlich dieser Virus und die Angst, die triggert ein frühes Trauma von mir. Ich wäre fast viermal gestorben bis zu meinem ersten Lebensjahr und so. Habe also auch hochtraumatisierte Eltern. Und die sich dann auch, die nicht in der Lage waren, sich um so ein kleines Kind adäquat zu kümmern. Also ne, das wäre eigentlich notwendig. Das wäre eigentlich das, was wir alle machen müssten, wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, oh, da ist eine große Gefahr, pass auf, da, die Welt geht unter oder es kommt der böse Wolf und der frisst dich. Okay, gut, machen wir mal Folgendes. Du machst eine Selbstbegegnung mit deiner Wolfangst und ich mache eine und dann schauen wir raus, was dabei kommt und wie das wirklich so ist, damit wir uns erst überhaupt mal vernünftig unterhalten können, dann der Kopf wieder frei wird. Ja, das ist ja auch klar, sobald da Angst ist und sobald Tod ist, das ist ja nicht nur irgendeine Angst, die frühen Ängste sind Todesängste. Also wenn man therapeutisch das mal erlebt hat, wie das ist, wenn jemand in diesen Todesangstzustand bekommt, das ist Panik pur. Es ist, ich löse mich auf, mein Körper, ich schwitze, Kot und Urin läuft aus mir raus, das Herz springt mir quasi aus dem Hals. Also das ist extrem. Ja? Und natürlich will niemand dieser extremen Angst nochmal begegnen, aber wir müssen das machen. Wir müssen, wenn es so ist, dass das in uns gespeichert ist, müssen wir diesen Schritt tun, müssen wir uns damit auseinandersetzen, damit wir wirklich jetzt im vollen Umfang unsere Psyche wieder nutzen können. Und im vollen Umfang heißt es, im Umfang meines ganzen Körpers. Nur dann, wenn ich mit meinem ganzen Körper, weil jede Zelle hat Psyche, das nutzen kann, meine Psyche nutzen kann, dann habe ich die Garantie, dass das, was ich erkenne im Außen, was in der Welt sie passiert, tatsächlich valide ist. Und dass ich mich auch dann, wenn ich mit anderen Menschen mich unterhalte, wir uns nicht nur so von Brain to Brain, also von linker Großhirnhälfte zu linker Großhirnhälfte unterhalten, ja? Sondern dass unser gesamtes Gehirn mit einbeschlossen ist, der ganze Körper mitschwingt und wir gemeinsam, wenn wir also ein Problem haben, wo wir noch nicht so genau wissen, wie ist es wirklich und wie könnte es denn sein, dass wir gemeinsam uns überlegen, okay, und dann auch zu einem Konsens kommen. Und nicht jetzt der eine von vornherein den anderen sagt, du bist ein Klimaleugner, also mit dir rede ich gar nicht, oder du bist ein Corona-Leugner, brauchst auch gleich, du bist ein Impfgegner, ja, kann man auch gleich vergessen und so weiter. Also das ist dumm. Ja, also man muss auch sagen, Angst macht dumm. Ja? Angst macht uns Menschen dumm.
Und es spielt ja auch dem, was wir jetzt haben, sehr in die Hände. Ja, es sind über die Hälfte der Menschen können auch gar nicht zuhören oder selbst, wenn sie sich die Argumente anhören, es dringt nicht durch. Das finde ich so faszinierend. Ich habe letztens erst jemanden gesprochen, der sagte, ich habe mich jetzt trotzdem impfen lassen, mein Körper kann das ab. Und ja, wenn hätte man sich mit diesen, mit der Argumentation der Kritiker, der Impfkritiker oder auch der Wissenschaftler, die davor waren, auseinandergesetzt, dann geht es nicht darum, kann der Körper das ab, ja, das ist keine mentale Sache, sondern da greifen jetzt andere Mechanismen. Das finde ich so faszinierend, aber es sind vermutlich Abwehrmechanismen, um es nicht
zu. Ja, vor allen Dingen, wenn Sie das hören, so sagen, mein Körper kann es ab, ja. Auch das ist so eine ganz typische Traumafolge, die dann auch noch über unsere Philosophie, unser Denken noch gefestigt wird, die Trennung zwischen Psyche und Körper. Mhm. Es gibt, als wäre das zwei Welten. Ja? Da gibt es den Körper und der hat halt so ja, Muskeln und Herz und Lunge und so. Und dann gibt es meine Psyche, die ist da oben im Kopf. Ja, da denke ich mir irgendwas zusammen. Ja? Da glaube ich an Gott oder auch nicht und so. Körper und Psyche sind nur zwei Seiten einer Medaille. Es gibt keinen Körper ohne Psyche und es gibt aus meiner Sicht auch keine Psyche ohne Körper. Das ist aneinander verbunden. Ja? Also dieser Dualismus, den wir ja seit Descartes haben, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, ist falsch. Und der wird noch gefördert. Der wird auch durch diese Medizin, die wir haben, die ist sogenannte, sagt man mal Schulmedizin, wird es ja noch gefördert zu sagen. Weil die Schulmedizin hat ja auch ihre Tradition. Nicht? Die ist ja quasi im 19. Jahrhundert hat sich ja das getrennt. Durch die Säkularisierung gab es quasi so eine Auftrennung und sagt, okay, den Naturwissenschaften, der Medizin, die zählt sich zur Naturwissenschaft, der gehört der Körper. Der Religion, der gehört der Geist, die Seele. Ja? Also da hat man sich sogar ein Agreement gemacht. Ja? Lasst uns den Körper, wir lassen euch die Seele, war damals die Aussage. Ja? Und daher gibt es diese Schulmedizin, die sich naturwissenschaftlich betrachtet, die so tut, als wäre in diesem Herz keine Psyche. Ja, als wäre wenn ich einen Zahn ziehe, als wäre, hätte es mit der Psyche nichts zu tun. Also, ja. Also das heißt, wir haben hier ein Primitivmodell. Ja. Wir haben auch ein Primitivmodell in der Schulmedizin, die jetzt behauptet, das wäre körperlich. Also auch die Impfung wäre rein körperlich. Der Virus wäre rein körperlich. Also der Virus führt zu einer körperlichen Erkrankung und diese körperliche Erkrankung kann durch eine Impfung geheilt werden. Ne? Also ein total primitives Modell, wo überhaupt nicht berücksichtigt wird, dass jeder Virus, Bakterien, was auch immer, der trifft ja auf dich als dieser Mensch, der du bist, in deinem Entwicklungsstadium, mit deinen Fähigkeiten, mit dem, wie immer auch dein Immunsystem trainiert ist und das Immunsystem hängt nun wieder drum ab, wie weit bist du traumatisiert? Weil Trauma, ja, Trauma führt auch dazu, dass du ein schlechtes Immunsystem hast, weil du da gespalten bist und so. Also all das wird völlig ignoriert. Es wird so getan, als könnte dieser Virus Egal auf welchen Körper, der macht ihn halt krank. Und egal welcher Körper wird jetzt geimpft, ob das ein kleines Baby ist, ob das ein Kind ist, ob das ein 89-jähriger alter Mann ist, der wird jetzt geimpft, weil es geht ja um diesen Virus und das Verhältnis. Und das ist sowas von primitiv und falsch. Ja? Es hat überhaupt nichts mit der Realität von dem zu tun, wie wir Menschen nicht auf alles, was so, ob es jetzt ein Virus ist, ein Bakterium oder jetzt ein Gespräch mit jemandem, als würde das gar nicht auf mein Subjektsein ankommen. Ja? Es wird da so getan. Also diese Art von Medizin, kann man sagen, basiert auf einem völlig primitiven, überholten und falschen Weltbild. Mhm. Auch überholt, das muss man auch sagen, weil bevor es jetzt diese Pandemie gab, gab es ja schon ganzheitliche Ansätze von Krankheit und Gesundheit, wo man sagt, ja, okay, der Körper, die Psyche, die Psychoneuroimmunologie nennt man das dann zum Beispiel, ja, biopsychosoziales Modell ist eigentlich da, ja. Und jetzt plötzlich ein Rückfall in ein absolut primitives Modell auf der Basis, ja, aber das, wie gesagt, nur traumatisierte Menschen, ja, nur wer traumatisiert ist, wer von seinem Körper abgespalten ist, kann dann sagen, okay, dann haue ich in meinen Körper halt was rein, als wäre ich das nicht selbst. Ich bin's doch. Ich bin doch mein Körper. Ja? Also diese Redeweise von ich habe einen Körper ist schon falsch. Ich bin mein Körper. Und jede Zelle in meinem Körper, das bin auch zugleich ich. Ja? Und dann hat man ein ganz anderes Verhältnis zu sich und stellt sich nur die Frage, warum soll ich jetzt mich in der Gefahr aussetzen? Ja? Warum soll ich mich jetzt durch eine Impfung, die absolut neu ist, die innovativ auf eine gewisse Weise ist, wo sich dann irgendwie Leute, die sicher schlau sind, irgendwas ausgedacht haben, dass das jetzt funktionieren könnte, aber sie haben es noch nicht ausprobiert, aber jetzt probieren wir es quasi gleich massenhaft aus an Millionen und Milliarden von Menschen und guck mal, ob das funktioniert, wie man sich das so vorgestellt hat. Ja, ich bin doch kein Versuchskaninchen. Ja, ich bin doch nicht jemand, der dazu da ist, damit andere Leute so ihre genialen Ideen versuchen, da an mir auszuprobieren und am Schluss sterbe ich dran oder kriege einen schweren Schaden. Also man muss das schon, denke ich, insgesamt sehen. Aber wie gesagt, Menschen, eben, die ihr eigenes Trauma ignorieren, die ignorieren halt schon ganz vieles, vieles andere auch.
Und das Interessante ist ja, dass auch da sich beide Seiten einig sind. Eine Seite darf bestimmen, ihr setzt euch jetzt den Experimenten aus und die andere Seite sagt, ja, also das ist ja schon das Phänomen, aber Sie haben es schon gesagt, das funktioniert nur mit traumatisierten Menschen. Und daran sehen wir eigentlich, dass unsere Gesellschaft, wirklich traumatisiert ist, auch wenn wir unter Trauma ja immer schwere Verbrechen erstmal verstehen, ja. Aber wenn wir wirklich anfangen, zu uns zu kehren und merken, okay, da ist eine ständige Anspannung in mir, wo kommt die eigentlich her? Können Sie mal so drei Anzeichen, drei Merkmale nennen, dass Menschen erkennen können, bin ich jetzt traumatisiert oder nicht? Weil normalerweise würden wir uns selbst nicht als traumatisiert bezeichnen, glaube ich. Aber Sie haben ein Kriterium haben Sie schon genannt, die Abspaltung der eigenen Gefühle. Also das, ja, ich, genau. Ich denke mit dem Kopf die Gefühle, aber ich kann es nicht fühlen, ja.
Genau, also alleine das, also, weiß ich, Kopfmensch zu sein, ja, ich bin rational. Also allein schon das Schlechtmachen, Schlechtreden von Gefühlen. Ach, sei doch nicht so weinerlich und ja, wer Gefühle zeigt, der hat schon verloren und so. Alleine diese Verachtung des Fühlens ist ein deutliches Traumazeichen. Also wenn jemand nicht in der Lage ist und sagt, ja, die Gefühle und mein Denken, alles das gehört zusammen, das ist wunderbar, gut, dass ich das alles habe. Ja, ja, und dann ist es halt dieser permanente Stress, dieses permanente Getriebensein, diese Unruhe, diese Schlaflosigkeit, dieser totale Aktionismus. Und dann merkt man auch so Reden, ja, Reden ohne Ende, Reden ohne dass es irgendwie tieferen Sinn gibt. Ja. Hauptsache man redet, Hauptsache man sagt irgendwas. Ja. Da plappert vor sich hin und so unendliche Monologe zu geben. Zum Beispiel, und dann eben diese Spaltung von Körper und Psyche, dass man diese Spaltung dann auch für wahr hält, ist ein typisches Zeichen. Natürlich dann auch Konsum von Drogen, von Medikamenten, also Dauerkonsum von Drogen und von Medikamenten, Alkoholkonsum, und dann das permanent auch das Gefühl haben, auch diese verhaltensbezogenen Süchten, Beziehungssucht, ja, Sexsucht, Arbeitssucht, Kaufsucht, dann auch dieses permanente Gefühl, man muss irgendwie kämpfen. Ja, immer dieses, ich muss kämpfen, irgendwo bin ich bedroht, ich muss gegen irgendetwas, muss ich ankämpfen, ist auch so ein typisches Zeichen. Dann die Kontrolle, diese Kontrollbedürfnis, ja. Einerseits muss ich mich immer kontrollieren, muss immer zusammenreißen, muss immer perfekt ausschauen, darf keine Schwäche zeigen, irgendwie muss ich immer alles bei mir selber im Griff haben. Und gleichzeitig muss ich immer gucken, dass ich die anderen kontrolliere. Ich muss meine Kinder kontrollieren, ich muss meinen Mann kontrollieren, ich muss meine Schüler kontrollieren, ich muss meine Studenten, ich muss meine Mitarbeiter kontrollieren. Also permanent dieser Kontrollwahn, ja, den man dann hat. Ja, und dieses im Außen sein. Ja, also dieses konstant im Außen, immer nur im Außen. Ja, bloß nicht zur Ruhe kommen. Ja, bloß nicht irgendwie auch, wenn irgendwas dir jemand was sagt, guck doch mal, na, wie geht's dir denn? Naja, ich habe also das Abwehren dieses Selbstbezuges, ja, und das ist natürlich super, da habe ich mein Handy hier, zack, haha, da kann ich sofort wieder gucken, wer hat mich gerade angerufen, wer hat mir gerade eine Mail gesendet, bloß damit ich nicht zu mir komme, ja, damit ich nicht zu mir irgendwie, damit das nicht hochkommt, ja, also man muss ja sehen, dieses traumatisiert sein heißt, in meinem Modell, das gibt dann drei verschiedene Anteile. Ich habe nach wie vor gesunde Psyche. Das muss man immer dazu sagen. Ja? Sonst werden die Leute ja verzweifelt, wenn er traumatisiert ist. Nein, du hast nach wie vor eine gesunde Psyche. Ja? Das muss man wirklich sagen. Aber du kannst sie nicht voll nutzen, weil du eben diese traumatisierten Anteile in dir hast, mit diesen Todesängsten, mit diesem abgrundtiefen Schmerz und so. Auch mit einer höllischen Wut, die du da auch immer permanent unterdrücken musst. Und auf der anderen Seite diese Überlebensstrategien. Ja? Und ja, und deswegen... Die meiste Zeit, ja, ist jemand, der sich mit dem Thema Trauma nicht beschäftigen will, mit Überlebensstrategien befasst, wird gejagt im Endeffekt von seinen inneren Ängsten und auch von der Wut und von dem Schmerz, der abgespalten ist, und kommt dann kaum in diesen Genuss, sage ich es mal so rum, den Genuss mit seiner gesunden Psyche. Mhm. Einer gesunden Psyche, die ganzheitlich ist. Ja? Mhm. Und nicht jetzt 90% Kopf und 10% Körper, sondern umgekehrt, 10% Kopf, 90% Körper. Ja. In diesem Zustand fühlst du dich wohl. Und in diesem Zustand fühlen sich andere Menschen mit dir wohl. In diesem Zustand kann Beziehung entstehen, können Dialoge entstehen. In diesem Zustand entsteht Austausch. In diesem Zustand können wir lernen. Voneinander lernen, entsteht auch Co-Bewusstsein. Mhm. Ja. Also das wäre eigentlich wünschenswert, dahin zu kommen. Ja. Und, ja.
Ja, und dann wäre es auch ein Miteinander möglich, ja, andere gesellschaftliche Strukturen, andere Systeme. Wir haben ja jetzt eher Kampf in jedem System, Arbeitssystem, Bildungssystem und so weiter. Aber Sie sagten vorhin, was wichtig wäre zum Beispiel seinem Urschmerz zu begegnen. Ja, Sie haben das getan in der Aufstellung mit in dem Anliegen mit Covid. Jetzt würden einige vielleicht sagen, was ist denn mit der Retraumatisierung? Also muss ich wirklich diesen enormen Schmerz nochmal spüren?
Naja, de facto ist Folgendes. Wir werden durch unseren Alltag permanent retraumatisiert. Permanent. Deswegen auch diese ganzen Kämpfe. Deswegen all diese Konflikte. Und vor allen Dingen, wenn unsere Eltern diejenigen sind, die uns früh traumatisiert haben, dann ist jeder Elternkontakt eine Retraumatisierung.
Ein Trigger.
Das ist eine Illusion zu glauben, ich kann jetzt mit meinen Eltern, ja, jetzt bin ich 50, die sind 70 und es ist schon lange vorbei, dass die mich abtreiben wollten und dass die mich irgendwie in der Kindheit haben dann tagelang allein gelassen und so. Diese Anteile sind nach wie vor da. Diese Kindanteile, die haben nach wie vor Angst vor den Tätern. Aber natürlich, ich als Erwachsener, klar, im Moment sind die Eltern für mich nicht mehr gefährlich. Aber das wissen meine Kindanteile noch nicht. Also wenn solange diese Kindanteile in mir sind, fühlen die sich von mir verraten. Ja. Das heißt also, durch den Täterkontakt, der retraumatisiere ich mich permanent. Das heißt also, die Angst vor Retraumatisierung in der Therapie ist völlig übertrieben. Mhm. Weil der Alltag retraumatisiert uns. Mhm. Was auf der anderen Seite natürlich schon heißt, da wenn ich als Therapeut, also als Traumatherapeut anbiete, ich führe dich dahin, ich führe dich in diesen, zu deinem Ursprungs, Todesängsten oder Verlassenheitsängsten führe ich dich dahin. Natürlich habe ich dann als Therapeut die Verantwortung, das so zu machen, dass derjenige sich sicher fühlt, dass er Vertrauen hat zu mir, zur Gruppe, dass er weiß, okay, da werde ich jetzt, da kann ich mich fallen lassen sozusagen, da kann ich mich in dieses Gefühl hineingeben. Und da ist niemand da, der bewertet mich, der wertet mich ab, der unterbricht den Prozess. Also das ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Traumatisierungen passieren oft, weil die Therapeuten dann das nicht aushalten und den Prozess unterbrechen. Also wenn ich als Traumatherapeut jemand hinführe, dann muss ich in der Lage sein, mit jemand durch diesen Prozess durchzugehen. Den darf ich nicht frühzeitig stoppen. Da darf ich nicht ungeduldig werden. Da darf ich nicht hergehen und sagen, ja, jetzt ist schon wieder gut, jetzt guck mal her, das sind deine Ressourcen. Sondern ich muss mit ihm durchgehen. Die Bereitschaft haben, die Geduld haben.
Ja. Das setzt voraus, dass ich es selber in mir geheilt habe. Und das ist ja bei vielen Therapeuten auch nicht zwingend der Fall. Ne? Das ist der Grund wahrscheinlich, oder?
Das ist der Grund, warum das so selten passiert, dass auch schon viel Therapie passiert. Nicht in Amerika, denke ich, hat fast jeder Zweite wahrscheinlich einen Therapeuten und so. Aber doch in vielen Therapien das dann zu früh abgestoppt wird. Nicht? Zu früh, bevor man, also wie so ein ein Bild im Tiefseetauchgang. Ja? Sie müssen ganz runter. Es sind vielleicht 2 Kilometer, bis Sie runter müssen. Ja? Aber dann müssen Sie runter. Und wenn Sie vorher immer wieder, okay, jetzt wird es dunkel, jetzt könnte die Luft knapp werden, dann sollen wir wieder auftauchen. Dann lernen Sie das auch in der Therapie zu vermeiden. Dann wissen Sie auch schon, wie das geht in der Therapie, dass es nicht dahin kommt, an diesen Punkt, den wir alle so fürchten. Nicht? Wo wir das eben diese Erfahrung gemacht haben, der Auflösung, dass wir ein schwarzes Loch, dass da nichts mehr da ist von uns, dass sich der Organismus in seine Bestandteile auflöst. Ja. Mhm. Hat er zwar nicht, ja. Wir haben es ja überlebt, aber trotzdem haben wir diesen Schrecken in uns noch. Ja. Also das heißt, ich brauche wirklich auch Therapeuten, die Tiefsee tauchen können, das können in dem Sinne, also psychologisch. Also ich kann nicht tauchen, deswegen. Das ist vielleicht jetzt ein Bild, das ich weiß nicht, ob das so gut ist dann. Aber ich muss mit dem runter. Ich muss die Geduld haben, ja, und die Ausdauer und genug Sauerstoff, um das mit demjenigen dann durchzugehen. Sonst schleifen sich wieder die noch besser Überlebensmechanismen, Abspaltungsmechanismen ein, durch die Therapie sogar.
Okay, und jetzt haben wir uns quasi unsere Seite angeschaut, ja, also der Bevölkerung. Und auf der anderen Seite stehen ja die Politiker, die ja im Prinzip offensichtlich ihre Macht missbrauchen. Ja, also wir haben fast eine Terrorisierung des Landes durch eine panikmachende Rhetorik. Das allein empfinde ich schon als Zumutung, ja, wenn man sich da manche Tweets durchliest, wie da Kriegsrhetorik verwendet wird, scheinbar willkürliche Maßnahmen. Manchmal habe ich den Eindruck, die sogar gezielt darauf abzielen, die nächste Generation zu traumatisieren, die Kinder, ja, da eine neue Programmierung in Bezug auf Gesundheit und mit Impfung gleichzusetzen. Aber und in Ihrem Buch stellen Sie sich auch die Frage, warum gewinnen psychisch schwer gestörte Menschen Wahlen? Also für mich offenbart eigentlich diese Rhetorik schon das, was im Inneren verborgen ist. Ja, das können wahrscheinlich nicht so viele erkennen, aber welches Psychogramm lässt sich hier von Politikern zeichnen, falls man das so verallgemeinern kann?
Es gibt ja einen Kommunikationswissenschaftler, der heißt Sven Fuchs, der lebt in Köln und der hat so einen Blog gemacht, jetzt glaube ich, hat er so als Webseite drin und hat die Biografien von vielen, vielen berühmten Menschen und damit auch von Politikern und reichen Menschen hat er durchgearbeitet. Und ausnahmslos schlimme Kindheitserfahrungen, ja, alkoholabhängige Väter, Mütter, die depressiv sind, die Kinder, die geschlagen worden sind und so, also Gewalt erlebt haben. Wir müssen ja nur, nehmen wir mal Adolf Hitler, ja, der ist ja für uns Deutsche so. Die allermeisten Menschen wissen natürlich nichts über die Biografie von Adolf Hitler. Ich habe mich mal damit beschäftigt. Dieser gute Adolf, ja, ist 14 Monate nach einem Großschadensereignis in seiner Familie geboren, nämlich da sind um Weihnachten herum sind 3 seiner Geschwister gestorben. 1/2 Jahr, 1,5 Jahre und 2,5 Jahre. Also seine Mutter hat innerhalb kürzester Zeit, also was ja auch schon wieder seltsam ist, ne? Also warum kriegt eine Frau 3 Kinder so in kurzer Reihenfolge? Ja? Welche Frau, Mutter kann das verkraften? Okay, auf alle Fälle sind diese 3 Kinder um Weihnachten herum an Diphtherie gestorben. Sein Vater nimmt keine Rücksicht auf diese Frau, schwängert sie wieder. Ja? Kommt der Adolf zur Welt. Ja, wie kann das sein? Ja? Der hat eine hochtraumatisierte Mutter, die voll in diesem Verlusttrauma doch drin sein muss. Ja? Und dann hat er noch einen Vater, der war ziemlich jähzornig und war oft im Wirtshaus und hat den Kleinen da auch geschlagen und so. Der ist dann mit 11 Jahren, ist sein Vater gestorben, mit 17 Jahren hat er seine Mutter verloren. Adolf Hitler war mit 17 Jahren vollweise. Ja? Mhm. Und selbst der Bruder nach ihm, der Edmund, der ist auch mit 6 Jahren am Blinddarm gestorben. Der hat nur noch eine Schwester gehabt. Ja? Also war eigentlich im Grunde sehr, sehr isoliert. Und dann, seine weitere Biografie kennt man ja ein bisschen eher, aber diese Frühgeschichte weiß keiner. Also da kann man ja deutlich sehen, höchst traumatisierter Mensch, der Adolf Hitler. Und so ist es, wenn man sich die Biografien anschaut, von denen, die jetzt da oben sind, ja, vielleicht viel anders ist es auch nicht. Vielleicht nicht so dramatisch wie bei Hitler oder so, aber dieses, was ja heutzutage so, oder was erstens Kriegs in Deutschland, nicht, Nachkrieg. Angela Merkel, ne? 54, glaube ich, geboren. Ja, was hat die für Eltern? Kriegstraumatisierte Eltern, wen sonst? Was denn sonst? Ja, was ist ja gar nicht anders möglich. Also viele, die jetzt in Rang und Namen haben im Eltern noch, die Kriegskinder sind, ja, im Krieg mitgemacht haben als Kinder oder vielleicht sogar noch selber im Krieg waren und so als Soldaten und Helferinnen und was auch immer. Also in Deutschland jetzt die Situation, und natürlich auch in Europa, ja, also Frankreich. Also man müsste sich die Biografien halt der Einzelnen dann anschauen, die jetzt gerade, würde mich interessieren, was hat Herr Lauterbach für eine Kindheitsgeschichte gehabt, was hat Herr Spahn, was hat Herr Wieler, würde sich ja aufklären lassen. Ja? Mhm. Und ich würde denken, wenn diejenigen dann jetzt auch veranlasst wären, mal hinzugucken, dann würden sie auch erkennen, was sie da machen. Dann würden sie auch erkennen, und das ist was in meiner Theorie so klar ist. Aus einem Traumaopfer wird ein Traumatäter. Jeder. Auch ich bin von meinem Traumaopfer sein, das ist ein Fakt, bin ich zum Täter geworden. Habe also auch andere Menschen angegriffen, attackiert, körperlich, verbal, ignoriert, bin nicht in Kontakt gegangen. Mein Wendepunkt in meinem Leben war eigentlich der, dass ich gemerkt habe, ich habe ganz viele Frauenbeziehungen gehabt, dass ich nicht beziehungsfähig bin. Ich bin einfach nicht beziehungsfähig. Ja? Und das ist mir dann irgendwann aufgefallen. Ja? Das wollte ich nicht mehr. Also nicht, da könnte jeder, der jetzt gerade so, ja, so durchgreift und Sachen macht und andere Menschen malträtiert, und der könnte mal bei sich hinschauen und sich die Frage stellen, warum mache ich das eigentlich? Ja? Also warum bin ich im Moment so massiv Täter? Und in dem Moment, wo er dann quasi in Kontakt mit seinem Opfersein kommt, würde er aufhören damit. Weil das macht man nicht. Man ist nicht Traumatäter, auch nicht unbewusst Traumatäter, wenn man sich das bewusst macht, dass man Traumaopfer war. Weil in dem Moment gilt der alte Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das tue auch, füge auch keinem anderen zu. Ne? Dann wird man da aufhören. Aber das ist halt die Folge von Spaltung. Mhm. Dieses Abgespaltensein, dieses, ich habe mal mit Herrn Spahn, ging es auch um so ein Interview, da hat er irgendwie, wurde gefragt, wegen im Kreissaal, dass man da jetzt Masken tragen muss. Dann hat der Interviewer gesagt, ist doch hart. Sagt, ja, das ist hart. Ja. Aber er merkt nicht, was er da sagt. Ja. Er spürt es nicht. Ihm fehlt an der Stelle die Empathie. Und das hat immer damit zu tun, dass mir die Empathie für mich selbst fehlt. Und dann fehlt mir auch die Empathie für die Menschen, denen ich zum Beispiel mit meinen Maßnahmen jetzt auch einen Schaden zufüge, bis hin, dass ich diese anderen Menschen dann traumatisiere.
Ja, und dann haben wir, kann man das vielleicht nochmal unterteilen? Sie haben Herrn Lauterbach erwähnt, ja, der ja sehr viel Angst, sehr viel Panik, sage ich mal, rhetorisch äußert. Da habe ich jetzt das Gefühl, das stellt wirklich die eigene Angst, die eigene Ohnmacht dar. Und auf der anderen Seite gibt es, sagen wir mal, Herrn Spahn als Gegenpart, wo es eher, kommt es mir so vor, da gibt es Befehle mit einer Kompromisslosigkeit und die werden befolgt. Das kommt mir vor wie zwei verschiedene Typen. Ja? Bei dem einen ist es wirklich so, dass die inneren Ängste, die auch mit reinspielen, Und da habe ich eher das Gefühl, dass es eher Kalkül ist. Kann man da nochmal eine Trennung ziehen?
Ja, man muss halt immer sehen. Man müsste immer sehen, ich habe mich damit nicht beschäftigt, weder mit der Kindheitsgeschichte von Herrn Lauterbach noch Herrn Spahn. Aber man würde dann vielleicht auch Unterschiede sehen, ja? dass die Eltern vielleicht ganz anders die Kinder erzogen haben, dass die Eltern auch, dass das eine andere Geschwisterkonstellation war, aus der heraus sich dann die eine, sagen wir, die eine Form von Überlebensstrategie gibt, ja. Und dann die andere, ja? Die andere, die ja so autoritär auftritt, ist auch eine Überlebensstrategie, eine Trauma-Überlebensstrategie, genauso wie die andere, die sich so in diesem Panikmodus die ganze Zeit darstellt, ja, und sagt, ja, alles ist gefährlich und so. Wobei beides, nicht, und beides ist, glaube ich, das ist auch wichtig zu sehen, wo man bei beiden merkt, die Person selber ist gar nicht da. Das ist eine Rolle, die spielen was, genauso, die beiden spielen was, die beiden spielen eine Rolle, ja, und die sind nicht authentisch. Also du spürst die nicht als eine authentische Person, sondern du spürst nur, dass sie halt eine Rolle übernehmen und auch eine Arbeitsteiligkeit in diesen Rollen, der eine macht das, der andere macht das, ja, so ist es ja dann meistens auch in solchen Gruppen, dass dann so die verschiedenen Überlebensstrategien von verschiedenen Personen dann ausgefüllt werden. Und, aber vom Kern her hat es aus meiner Sicht alles mit diesem, was ich Trauma der Identität nenne, abgespalten zu sein von seiner eigenen, sagen wir, wahren Menschlichkeit, von dem, wer ich eigentlich bin. Ja. Der Jens und der Klaus heißt dann.
Karl.
Karl, der Jens und der Karl nicht. Also wo man den Jens und den Karl überhaupt nicht sieht, ja, das sieht man nicht. Sondern sind so in ihrer Funktion, Professor, Doktor, der ist der Experte und der andere ist der Minister, man sieht sie nicht mehr. Ja? Und das ist ja ohnehin, denke ich, ein Merkmal der Politik, dass du in dieser Politik, wo so alles so verdeckt und hintenrum geht mit Lobbyismus und man überhaupt nicht weiß, wer da letztlich regiert und wer da die Fäden spinnt und sowas, alles so unklar und undurchsichtig, dass du in diesem Spiel nur dann mitspielen kannst, wenn du nicht bei dir bist, also wenn du nicht authentisch bist. Weil jeder, der authentisch ist und selbst sagt, ja, was will ich denn, was ist mir wichtig, der kann den Zirkus gar nicht mitmachen, der ist gar nicht geeignet dafür. Der würde dann irgendwann sagen, ja, was machen die denn auch hier alle? Bin ich verrückt? Bin ich ein Haufen von Verrückten gelandet? Heute sagen sie, ein Beispiel, ne? die Erde wird kältetot sterben, morgen ist alles erhitzt, ist nur CO2. CO2-Steuer einführen, irgendwas stimmt doch da nicht. Also unter den heutigen Bedingungen, unter den heutigen auch Politikbedingungen und den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen und in den heutigen Bedingungen unseres Wirtschaftssystems, also dieses extrem kapitalistischen Konkurrenzwirtschaftssystems, ist authentisch sein eigentlich ein Knockout-Kriterium. Du kannst dieses verrückte Spiel nicht mitmachen. Und das wäre natürlich sozusagen meine Zukunftsvision, nicht dass Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Bild, all das nicht von authentischen Menschen geprägt wird. Und authentische Menschen letztendlich auch diejenigen sind, die dann in den Führungspositionen sind. Und für mich sind generell Führungspositionen die Eltern, die Lehrer, dann die Vorgesetzten im Wirtschaftsleben und dann letztlich Politiker. Und dann haben wir noch Experten wie die Ärzte und Wissenschaftler und so weiter. Aber die eigentlichen Führungspositionen, nicht, die sind dann, sind die. Und als Führungsposition wirst du unmöglich hergehen und anderen Menschen Angst machen. Das ist ein No-Go. Also es wäre in einer Gesellschaft, die ich im Auge habe, was ich mir wünsche und vorstelle, ist es ein No-Go, dass eine Führungskraft mit Angst arbeitet. Eine Führungskraft arbeitet mit Support, die arbeitet mit Unterstützung, die arbeitet letztendlich mit Liebe. Ja? Also statt einer angstbasierten Politik hätten wir dann eine liebesbasierte Politik. Sagst einer angstbasierten Ökonomie, ja, wir werden alle verhungern, wenn wir nicht permanent irgendwie im Hamsterrad laufen und so. Und wir würden da sozusagen verloren und verlottern, wenn wir jetzt nicht permanent konkurrieren und laufen, um besser zu sein als die anderen. Also, auch wieder Angst. Es ist ja auch nur Angst vor Ressourcenknappheit, Angst vor Angst, ja. Und sagen wir, Menschen, die bei sich sind und die eben auch Verantwortung haben, die Eltern haben Verantwortung für die Kinder, ja. Und als Lehrer habe ich auch eine gewisse Verantwortung für meine Schüler oder als Professor für die Studenten oder als Chef in der Firma auch wieder für das Team, das da, ne? Und als, eben als Politiker eben auch für größere Einheiten, dann weiß ich, du darfst nicht mit Angst arbeiten. Du machst die Kirre. Du machst die Leute, für die du verantwortlich bist, du machst total Kirre. Die werden dumm. Ja, die können ihre ganze geistigen, emotionalen Kapazitäten ja nicht nutzen, ja, die sie sonst zur Verfügung haben. Ne? Sondern die werden dann schmalspurig, engspurig, die laufen irgendwie irgendwas hinterher und am Schluss kann ja auch sein, du machst sie so kirre, dann wenden sie sich auch gegen dich. Ja, also das muss man auch denken. Also ist noch nicht klar, wie dieses Experiment ausgeht. Man macht den Leuten so viel Angst, ja, du kriegst du diesen den Geist wieder in die Flasche zurück. Ja? Wenn du die Leute so verrückt machst, ja, wahrscheinlich nicht.
Zumal wir eigentlich ja auf die Erlösung die ganze Zeit warten. Ja? Wir denken jetzt, die Impfung ist die Erlösung und dann wird die Angst rausgenommen. Aber das wird ja nicht passieren. Also es wird ja, diese Spirale wird ja weitergehen. Und
zum Beispiel jetzt haben die ganze Jugend, die ja dann hier grün, Energie und CO2 und so weiter. Und wenn die jetzt an die Regierung kommen, ja, die machen alles kaputt, was ihre Eltern und Großeltern aufgebaut haben. Mhm. Auch gerade in Deutschland. Ne? Also es wird sich noch zeigen. Ja. Die sind rücksichtslos. Die sind so fanatisiert in Bezug auf Umwelt und CO2 jetzt. Ja. Diesen Geist kriegt die Politik, die den sozusagen jetzt rausgelassen wird, kriegt die nicht mehr so schnell in die Flasche. Ja. Mhm. Und das ist eben der Punkt, dieses, dass wer Wind sät, der wird Sturm ernten. Mhm. Ja. Also es werden also diejenigen, die jetzt heute ja diese ganze Panikmacherei machen, und die eben, man muss ja auch sagen, Lügen lohnt sich nicht. Auf Dauer lohnt sich Lügen nicht. Du kriegst irgendwann, dass du betrogen hast, du kriegst es wieder zurück. Das ist ein Bumerang. Ja? Das mag vielleicht jetzt im Moment gut, der Bumerang, der fliegt weit und weit und weit und so, und zieht weite Kreise, ja. Aber irgendwann kommt er zurück und haut er selber auf den Kopf. Ja. Also das muss man wirklich allen Menschen auch sagen. Es lohnt nicht. Es lohnt nicht so, Politik zu machen. Es lohnt nicht so, Eltern zu sein. Auch der Eltern, deinen Kindern permanent Angst. Es lohnt sich nicht. Du kriegst da die Rechnung serviert. Und für das, dass du schwindelst und die Wahrheit nicht sagst, ja, auch dafür wirst du eines Tages die dicke, fette Rechnung bekommen.
Mhm. Ja, und ja, also man kriegt sie eigentlich die ganze Zeit, glaube ich, in dem eigenen Unwohlsein, ne? Aber da man noch abgespalten ist, kann man es noch nicht spüren. Aber wir haben ja noch zwei weitere Lager sozusagen. Also wir haben ja die Menschen, die jetzt an das Virus glauben, auch aufgrund der eigenen Ängste, auf die das Ganze trifft, das Szenario und andocken kann. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, diejenigen, die jetzt als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden, ja, und die sagen, okay, das ist doch hier, da steht doch eine Agenda hinter, das ist doch ein Spiel der Mächtigen. Und dann trifft man wieder auf ein Phänomen, und zwar, dass die andere Gruppe sich das gar nicht vorstellen kann. Man könnte sich gar nicht vorstellen, dass Bill Gates vielleicht was anderes im Sinn hat oder sogar daraus Profit machen möchte, aber 7 Milliarden Menschen helfen mit einer Impfung, wo man jetzt schon weiß, Tote und Impfschäden sind vorprogrammiert im Prinzip. Welche Psyche muss denn dahinter stehen, um wirklich, also ich glaube, wir können es nicht glauben, weil wir von unserer eigenen Gutgläubigkeit, Gutmütigkeit ausgehen, ja, und dann können wir uns nicht vorstellen, dass jemand anderer so skrupellos und so berechnend ist, aber woraus würde denn solch eine Skrupellosigkeit resultieren, auch vielleicht der Machthunger, der unterstellt wird, die Sucht nach Macht, Sucht nach Geld von mir aus als Kompensation. Wie wäre das möglich? Aus welcher Biografie oder aus welcher Traumata?
Naja, bleiben wir mal bei Bill Gates, ne, der hat jetzt im Moment, ist ein bisschen vom Sockel gestoßen worden. Nicht? Also gab es, glaube ich, gestern oder vorgestern auch einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, der also seine Biografie gezeigt hat. Und es sieht, ist es eine ganz andere Sichtweise, als wir bislang noch gehört haben, also vor der Scheidung mit seiner Frau, wo er also der große Philanthrop und der dann bei Maischberger ein Interview und er ist oben auf dem Bildschirm und die Maischberger sitzt quasi zu seinen Füßen und fast immer gesagt, küsst ihm die Füße. Ja. Und jetzt nach seiner Scheidung wird so ein Interview nicht mehr geführt werden. Jetzt, nachdem auch klar herausgekommen ist, dass er auch sexuelle Übergriffigkeiten gegenüber Mitarbeitern bei Microsoft gemacht hat, was so gemeldet wird, oder dass er diese Nähe zu Epstein, ja, wo man sich auch fragt, wieso hat er da nicht früher die Notbremse gezogen? Und eben, wo man merkt, ne, dass das so eine ganz, was in der Psychologie narzisstische Persönlichkeitsstörung genannt wird, also dieses so, ich will sozusagen der Allergrößte, der Beste, der Schönste, der Reichste, der Berühmteste sein, wo also er hat schon alle Orden bekommen, er hat den höchsten amerikanischen Zivilorden, den französischen Orden bekommen und er hat jetzt auch sogar noch drauf gespechtet, den Nobelpreis, Friedensnobelpreis bekommen, ja, kann er sich jetzt absolut abschminken, ne? kann er vergessen, ja. Ne? Und das zeigt eben, dass da so eine Scham, das Schamthema. Ja? Also das ist das, was Schuld- und Schamthema. Das, was Menschen, die so ganz berühmt werden wollen und glorious und sowas, auch bei Donald Trump kann man das in seiner Biografie voll nachvollziehen. Also es gibt ja diesen von seiner Nichte, diese Mary L. Trump, gibt es die Biografie, die ist astrein. Zu viel und nicht genug, ja. Das ist total, sie beschreibt total aus dem Einblick in das Familiensystem, beschreibt die total, was da los ist in dieser Familie oder los war in der Familie. Und dass dieser, sagen wir, der arme Donald mit 1,5 Jahren keine Mama mehr hatte. Die war nur noch krank, ja. Und ob die überhaupt ihn haben wollte, ja, ist auch nicht klar. Und sein Vater, der hat ihn permanent in den Senkel gestellt, der hat ihn immer klein gemacht, der kann nichts. Er hat mit seinem Vater gekämpft und dann wurde er auf diese Akademie, Militärakademie oder was das war, wurde er geschickt und da wurde er sozusagen nochmal zu diesem Bulli, der dann war. Also das heißt, da ist ein Gefühl, Grundgefühl in so einem Kind da, ich bin zu viel, ich bin schuld, dass meine Mama krank ist und ich schäme mich letztendlich, dass es mich gibt. Und da wäre natürlich die Frage jetzt bei Bill Gates, ich weiß es ja nicht, aber das heißt ja auch, dass der als Kind sehr, sehr schwierig war, auch das steht auch in diesem Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, sehr schwierig, seine Mutter ist mit ihm nicht klargekommen und so. Ich vermute auch, dass da irgendwas im Busch ist, von wegen, ist das Kind überhaupt gewollt? Man hat seine Mutter, der ist das mittlere von 3, hat die vielleicht ihn überhaupt noch haben wollen? Wie war die Zeit, als die schwanger war mit ihm? Wollte die das zu diesem Zeitpunkt? Übrigens, das habe ich auch bei mir, das ist unfassbar teilweise, habe ich jetzt so bei mir herausgefunden. Ne? Ich habe mal so eine Selbstbegegnung gemacht mit Ich und Todesangst. Ja? Mhm. Was kam heraus? Die Angst meiner Mutter, mit mir schwanger zu werden. Mhm. Ja? Auch das muss man sich klar machen, auch das, dass Frauen Angst haben, schwanger zu werden, aber sie werden dann schwanger mit jemandem, so wie meine Mutter mit mir, ist eine Angsthypothek, die du übernimmst. Das heißt, du spürst die Angst deiner Mama, dass die schwanger wird, ja, und kannst das erstmal nicht unterscheiden. Ihre Angst und deine Angst. Ja. Und dann musst du erstmal dran arbeiten. Und ich habe zum Beispiel für mich dann diesen Lösungssatz gefunden. Ich will, dass meine Mama gerne mit mir schwanger ist. Ich will, dass meine Mama will, dass sie mit mir schwanger ist. Um dann zu trennen. Also zu trennen zwischen ihrer Angst und, ja, aber zwischen dem, was ich will, meine Bedürfnisse. Und ich habe einfach nur mal das Bedürfnis, eine Mama zu haben, die sich auf mich freut. Ja, also das heißt, also auch hier müsste man im Einzelfall, ne, ob das so jetzt bei Gates ist oder bei irgendjemand anders ist, müsste man im Einzelfall hinschauen, was haben diese Menschen für eine Biografie, ja, und wie weit führt das dann dazu, dass es aus Schuldgefühlen heraus, aus Schamgefühlen heraus, sie dann meinen, das kompensieren zu müssen und dass es dann nicht reicht, ich bin schon reich, nein, ich muss der reichste Mann der Welt sein, ich muss auch noch derjenige sein, der den Friedensnobelpreis bekommt, ich muss da auch noch dann so sein, dass die ganze Welt mir zujubelt, was ich für ein toller Menschheitsretter bin, dass ich die Menschheit, auch bei Gates ist ja auch so typisch, dieses der Virus ist schon längst abgehakt, das haben wir jetzt gemacht, so quasi, das ist schon erledigt, ja. Hat man auch in dem Interview mit der Frau Maischberger gesehen und jetzt ist die neue Aufgabe, jetzt muss man die Welt vor dem Klimakollaps retten, ja, jetzt müssen wir 100 kleine Atomkraftwerke irgendwo überall, da wird schon dran geforscht, überall auf der Welt dann platzieren und so, um diese CO2-Geschichte da in den Griff zu kriegen. Also der wird nie aufhören, Also er wird nie zur Ruhe kommen. Selbst wenn er das geschafft hätte, wäre dann das Nächste wieder dran. Ja? Also wahrscheinlich stellt er sich sowieso vor, dass er 100, 200 Jahre alt wird, um alles das machen zu können, um alles Mögliche nochmal wieder retten zu können. Aber auch hier gilt für mich ganz eindeutig, da werden eigene Ängste, eigene Vernichtungsängste, eigene Untergangsängste, eigene Todesängste, eben aus der frühen Zeit, der frühen Kinderzeit, werden nach außen projiziert. Und da gibt es ja auch einen sehr klaren Zusammenhang für mich mittlerweile. Wenn jemand über die Welt spricht und er will die Welt retten, ist immer die Mama. Nee, weil am Anfang deines Lebens ist deine Mama die Welt. Mhm. Du bist in ihrem Bauch und das ist die Welt. Die andere Welt kennst du gar nicht. Ja? Und wenn es quasi der Mama schlecht geht, es deiner Welt schlecht. Ja? Und das übernimmst du später dann so als dieses Programm. Ja? Du musst die Welt retten. Ja, du musst die Mama retten. Ja. Und das ist ja auch, und da gibt es noch etwas, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das sagt. Und zwar, es gibt ein Tabu. Mhm. Es gibt im Traumageschehen, wenn deine Eltern Traumatäter an dir sind, gibt es das Programm der Elternschonung. Du darfst unter keinen Fall deine Eltern als Täter benennen. Du musst immer Verständnis für sie haben. Ja, die konnten ja nicht anders. Ja. Es ging halt die Umstände und so. Ja. Aber eigentlich lieben sie die ja doch. Ja. Also dieses Tabu der Elternanklage oder die Eltern einfach als Täter zu benennen, ist sowas von 100% bei allen erstmal, dass du nur nach langer Therapie irgendwie dir eingestehst, na, du musst deine Eltern nicht mehr in Schutz nehmen, du musst sie nicht mehr vor Kritik in Schutz nehmen, sondern du sagst einfach, wieso? Meine Mama wollte mich töten. Ja. Die wollten mich nicht nur abtreiben, die wollten nicht töten. Ja. Also wenn dieser Satz mal gesagt werden kann, hat der für denjenigen, der so weit ist, der sich so weit in seiner Entwicklung schon vorangeht, hat es enorme Befreiung. Das wird einfach klar. Da wird der Kopf klar, da wird alles klar. Ja. Und ja, und damit kommt man zu sich. Weil es geht ja auch nicht darum, die Mutter zu verurteilen oder den Vater zu verurteilen. Es geht mir ging mir auch überhaupt nicht darum, Herrn Gates oder Herrn Wieler oder wen immer zu verurteilen. Nein, das sind aus meiner Sicht arme Kinder. Irgendwie Menschen, die eben auch in ihrer Kindheit stecken geblieben sind, aufgrund eben der jeweiligen Umstände, die auch nie irgendwo, sagen wir jetzt, in Genuss kamen einer guten Psychotherapie und die halt dann sich durchs Leben schleppen. Ja, die sind reich, die sind mächtig, die haben viel Geld, aber sind nicht glücklich, sind nicht zufrieden. Ja. Die kommen nicht zur Ruhe. Und die meisten, die dann sich so hocharbeiten in diese Sphären, wo man sagt, ja, top, 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 sind einsam. Die haben doch keinen Freund mehr. Die haben doch niemanden mehr, dem sie wirklich trauen können. Weil je höher du kommst, umso mehr sägen natürlich an deinem Stuhl, wollen auch da hoch. Und umso mehr musst du die so in Schach halten, kontrollieren. Wem kannst du denn noch vertrauen? Das sieht man doch in der Politik. Ja? Saddam Hussein war mal ganz verbündete Amerikaner. Zack. Sowas. Und dann wird er fallen gelassen und muss sich am Schluss aus dem Erdloch herausziehen lassen und wird dann aufgehängt. Oder weiß nicht, was du mit ihm gemacht hast. Ja? Also, von wegen, dass du auf diesem Niveau wirklich Freunde findest, dazugehörst, das Gefühl, das du eigentlich in dir hast, das ist ja der Titel von meinem Buch, alle Menschen wollen leben, lieben und geliebt werden. Das heißt also, auch diejenigen, die jetzt so ganz hoch sind und so, die wollen auch geliebt werden. Aber je mehr sie in diesem Netz von Verstrickungen, von Macht und Korruption und Geld drin sind, umso einsamer werden sie. Umso weniger gibt es tatsächlich sowas wie echte Liebe. Noch nicht mehr die Partnerschaften halt, ja. Ne? Die zerfallen auch, ihre Kinder wenden sich von ihnen ab. Ja? Es gibt am Schluss niemand mehr, auf den du dich wirklich verlassen kannst. Ja? Und wo du wirklich das Gefühl hast, er liebt dich. Ja? Deswegen kann man all den Menschen, die jetzt auch diesen Weg gehen, den Weg in den persönlichen Abgrund, wo sie dann andere Menschen noch mit in diesen Abgrund hineinziehen, kann man sagen, hört auf, stopp, macht einen Stopp, guckt euch selber an, guckt auf euch. Und man muss ja auch sagen, einer Gemeinschaft, ja, ist nichts lieber als ein Täter, der umkehrt. Also ein Täter, der wirklich sagt, oh Gott, was habe ich denn gemacht? Ich bereue zutiefst und was kann ich machen? Ich will nicht, sowas von wohltuend werde das, ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, weil dann auch diejenigen, die immer darunter zu leiden haben, unter diesen ganzen Machtgeschichten und Orgien und Überwachung und Verfolgung und so, die würden dann endlich, oh, es gibt doch Hoffnung, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung, dass auch diejenigen, die da uns da die ganze Zeit drangsalieren, dass das auch Menschen sind, wie wir alle, und dass die auch umkehren können. Also das wäre so segensreich, ja. Wenn da Leute, die da so oben stehen, mal endlich mal, Frau Merkel, mein Gott, das wäre so toll, wenn die jetzt mal eine Selbstbegegnung machen würde und wir würden das übertragen noch in einem Livestream oder irgendwas und es würde herauskommen, wie sie unter ihrer Mutter und ihrem Papa gelitten hat und sie würde weinen und mein Gott, was würden hier bei Instagram noch die Herzchen nur so hoch sprudeln, ne? Also wenn sie das machen würde. Also man kann es nur empfehlen, das zu tun, ja. Statt sich weiter einzuigeln und darauf zu warten, bis man einen Herzinfarkt kriegt oder bis einem der Magen durchbricht oder was auch immer. Ja. Oder bis man dement wird, gibt's ja auch. Das ist ja oft auch ein Ende von solchen Karrieren, dass die Leute in der Demenz landen.
Ja, und Sie sagen es auch in Ihrem Buch, also es ist im Prinzip auch ein Plädoyer für eine neue Psychologie für das 21. Jahrhundert. Also Sie nennen es realen Humanismus und sagen auch oder zeigen im Prinzip schon den Lösungsweg. Sie sagen, eine bedingungslose Annahme führt zu bedingungsloser Selbstliebe, weil von niemand anderem können wir es von außen bekommen. Das haben Sie auch gerade erklärt. Ja, das ist das im Prinzip der Kern, ja, diese Selbstliebe, die wir einfach brauchen, weil wir es nicht erfahren haben durch das Elternhaus oder weil sie oft die Generation nicht in der Lage war, durch Krieg oder wie auch immer das geben zu können, wirklich.
Ja, ich mache ja da gerne den Vergleich zwischen dem Great Reset, ja, wo man jetzt gerade, ja, man muss irgendwie, muss Gott im Trank den Menschen neu erfinden, man muss die Menschen mit der Computerschnittstelle, mit dem Gehirn irgendwie noch mehr boosten und noch mehr schlauer machen und so. Oder eben jetzt gerade unser Immunsystem, das muss man sozusagen noch neu finden oder sonst was oder von außen so stabilisieren, keine Ahnung, was man sich da alles vorstellt. Und statt diesen Irrsinn von diesem Great Reset, diesem Technologiewahn, ja, der auch dahinter steckt, und diesem Machbarkeitswahn, dass man mit Geld da alles machen kann, sage ich immer den kleinen Reset. Jeder von uns, ne, jeder von uns den Startknopf nochmal drücken, und zwar geh zurück auf los, ja, wo du am Anfang deines Lebens als dieses Kind voller Lebensfreude, voller Lebensenergie, voller und eben auch voller Liebe bist. Ja. So ein Kind hat ja so eine absolut instinktive Liebe drauf, ja. Ein Liebespotenzial in sich, das richtet sich nicht gegen die Mama. Aber dieses, wenn ich mich von der Mama dann auch löse, dann richtet sich es auf andere Menschen, auf Dinge und Tiere und die Natur. Und auf der anderen Seite dieses Bedürfnis, ich will geliebt werden. Ja? Ich will dazugehören, ich will geliebt werden. Ich will, dass andere Menschen mich gut behandeln, dass sie mich sehen, dass sie mich wahrnehmen. Das ist ja oft der Punkt, wenn ich in den Therapien frage, was heißt denn eigentlich geliebt werden von deiner Mama? Was hättest du dir denn gewünscht? Dann sagen die, dass die mich sieht, dass die mich wahrnimmt, dass die mich wahrnimmt. Ich habe mich noch nie von meiner, ich habe nie von meiner Mama gesehen gefühlt. Ich habe mich nie als der Mensch, der ich bin, wahrgenommen gefühlt. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe einen Bruder, der heißt Werner, das ist ein jüngerer Bruder von mir. Wenn es dann so war, dann habe ich meine Mutter, ha, Werner, komm mal. Ach nee, Franz. Ja. Also, der konnte sich noch nicht mal unterscheiden. Ja. Und so. Vom Namen her. Also das ist ja etwas, wo man dann bei Liebe, man sagt, Liebe ist immer konkret. Auch Mutterliebe ist was ganz Konkretes. Ja. Und auch dann eben die Liebe, die man zum Beispiel von einem Partner erwartet, die Liebe, die man vielleicht von Arbeitskollegen erwartet. Das ist immer ganz konkrete Dinge sind das, ja, an denen man das dann festmachen kann. Okay, das ist jetzt liebevoll, das ist jemand mit mir liebevoll umgegangen. Und das andere ist, Der ignoriert mich, der redet an mir vorbei, der schaut durch mich durch, der erzählt mir was ich ja eh schon weiß, der nimmt gar keine Rücksicht auf mich und nimmt auch keine Rücksicht auf meine Gefühle und so. Übrigens, so hoffe ich, ich rede sie jetzt nicht tot die ganze Zeit, weil ich so viel rede und sie haben noch so viele Fragen. Ja? Sonst mache ich das Gleiche, was ich jetzt gerade so anprangere. Nein, ja, nein. Aber nicht das, an dem kann man es festmachen. Und das ist so für mich dieser Reset. Der Reset im Kleinen, der kleine Reset, den jeder machen kann, der wird auch funktionieren. Und das muss man auch, ist auch was, eine Botschaft, die ich gerne noch sagen würde, ist, wer alles was aus unseren Trauma-Überlebensstrategien kommt, also zum Beispiel auch diese alle Menschen impfen, alle Menschen, die die Welt retten vor der Klimakrise. Es wird nicht funktionieren, weil es irreal ist, weil es mit der Realität nichts zu tun hat. Und es wird immer das Gegenteil bewirken von dem, was es sagt, was es erreichen wird. Es wird immer die Katastrophe herbeiführen. Also alles das, was ich, man kann es im Kleinen zum Beispiel bei Drogenabhängigen sehen. Ne? Ein Drogenabhängiger, der hat halt auch Unruhe und ist depressiv. Also. Dann nimmt er seine Droge und er hofft sich die Lösung davon. Ja? Aber was ist auf lange Sicht das Ergebnis? Er ruiniert sich. Mhm. Also der Ausgangspunkt, dass er nicht von seiner Mama nicht geliebt wird, worden ist, oder von seinem Papa, wiederholt sich dann irgendwann am Schluss, verachten ihn alle Leute. Da gibt es keinen mehr, der ihn wirklich achtet. Ja, weil er hängt am Bahnhof rum und so und in der Nadel. Und, ja, also keiner mehr liebt ihn dann. Ja? Also das heißt, alles, was aus Überlebensstrategien heraus geschieht, was als Rettung geglaubt wird oder gepriesen wird, führt genau zum Gegenteil, verschlimmert das Ausgangsproblem sogar. Und in unserem Fall, ne, also man wird sehen, diese Impfungen werden katastrophale Folgen haben. Das sagen ja einige Leute jetzt schon noch, das ist voraus, man weiß es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es katastrophale Folgen hat, ist sehr groß. Genauso wie dieses Ganze mit dem Militär, wir machen Friedenssicherung und so weiter, wir tun jetzt Aufrüsten. Im Endeffekt hat es immer katastrophale Folgen.
Mhm. Ja. Ja.
Und das muss man sich wirklich klar machen. Das ist eine meiner Erkenntnisse auch aus diesem Traumamodell. Überlebensstrategien, die gehen von einem bestimmten Problem aus. Ja, ich habe halt diese Todesangsterfahrung gemacht in meiner Kindheit und so. Aber sie radikalisieren sich und sie schaffen die Probleme, die sie zu lösen vorgeben, und zwar auf einer Zehnerpotenz. Ja. In Zehnerpotenzen machen die mehr Probleme, als wir ohnehin schon haben. Und deswegen, ja, aufhören mit diesen Überlebensstrategien.
Sie sagen es in Ihrem Buch auch, also Drogensucht ist ja ein gutes Beispiel, weil es so klassisch ist, ja, ob das jetzt Zucker ist oder ob das jetzt richtige synthetische Drogen sind und so weiter. Aber da sagen Sie auch in Ihrem Buch, niemals nur die Drogensucht an sich therapieren, sondern wirklich zur Wurzel gehen, ja. Und die Wurzel liegt in unserer Kindheit, Geburt, vorgeburtlich, danach. Ja, und das wäre im Prinzip auch der neue Ansatz, den wir brauchen, weil auch innerhalb unserer Systeme merken wir ja irgendwann, alles ist darauf ausgelegt, dass wir wieder funktionieren, dass wir wieder der Hamster im Hamsterrad werden. Es geht nicht darum, dass wir heil werden, ja, sondern dass wir einfach neu ins Hamsterrad einsteigen und Burnout ist vorbei, wo auch immer der herkam. Ja,
ja, oder wenn man das jetzt auf die Ökonomie überträgt, nicht so, da haben wir jetzt auch das ganze System kollabiert, das tun sie dann mit der Einführung von digitaler Währung, so eine Zentralbankwährung, sich über was überlegen. Also dieses Geldsystem, das wir haben, kann unmöglich aus den gesunden Anteilen der Menschen konstruiert worden sein. Ne? Da würde ich mir ein ganz anderes Geldsystem, wenn ich aus meinen gesunden psychischen Strukturen heraus sage, wir brauchen Geld oder irgendeine Verrechnungsart, brauchen wir, dann würde ich mir ein ganz anderes System ausdenken, als das, was es jetzt ist. Ja? Weil dieses System, das dann auf Zins und Zinseszins beruht und auf eben, man muss immer den Kredit bedienen, deswegen muss man immer Wachstum haben und so. Dieses System ist in sich völlig instabil. Ja, das kann nicht funktionieren. Das kann immer nur für, ich glaube, die Geschichte zeigt es, man kann es für 15 Jahre kann man es wieder ein bisschen stabilisieren, kann man ein bisschen was korrigieren. Dann tut man zum Beispiel den Goldstandard aufheben, dann tut man das. Und das, ne, oder vor 2008 hat man es irgendwie wieder hingekriegt, aber durch Nullzinspolitik und so. Aber das kannst du immer nur für eine gewisse kurze Zeit, kriegst du so ein System, das aus deinen Überlebensstrategien heraus konstruiert ist, kriegst du es vielleicht ein bisschen stabil, was aber heißt, es hat enorme Folgekosten, es hat enormen Schaden, richtet das System an, und je länger man das System an. Also umso mehr wird zum Beispiel die soziale Spalte zwischen Reich und Arm noch krasser, noch extremer, ja. Und das heißt, im Moment versucht man auch, dieses völlig aus den Überlebensstrategien herausgeborene System, aus dem Konkurrenzmotiv herausgeborene System weiterhin zu stabilisieren und zerstört. Mhm. Verarmte Leute, die Leute verhungern, die werden hungern, wenn das System umgestellt wird. Die Leute werden noch mehr enteignet, die werden noch mehr armer werden und so. Mhm. Und auch hier gilt, ne, aufhören. Sobald du erkannt hast, dass etwas, was du tust, aus deiner Überlebensstrategie heraus geschieht, heute aufhören, nicht erst morgen. Heute damit aufhören und dir überlegen, was gibt es für ein System, sei es ein Geldsystem oder so, das aus deinen gesunden Anteilen heraus konzipiert ist. Ja? Das von daher auch eine Stabilität in sich hat, weil es mit unserer Menschennatur geht. Ja, weil es zum Beispiel mit dieser grundlegenden Trias, ich will leben, lieben und geliebt werden, im Einklang steht.
Ja. Ja, und darüber haben wir im Prinzip gesprochen. Also die Lösung ist tatsächlich, zu sich zurückzukehren, bei sich aufzuräumen. Ja, bei anderen können wir es einfach nicht tun, auch wenn wir manchmal dieses Syndrom, dieses Helfersyndrom vorher entwickeln, auch als Überlebensstrategie. Aber im Endeffekt geht es darum, zu uns zurückzukehren und mit dem Kern zu verbinden. Und Sie haben auch am Ende des Buches, haben Sie so eine Art geführte Anliegenmethode. Also Sie zeigen einmal so eine kleine Übung auf, wo man sich einmal selbst begegnen kann. Und ja, da könnte jeder schon mal den Anfang machen, ja, um auch Mechanismen zu verstehen. Genau. Ich danke Ihnen sehr, Professor Rupert, für das heutige Gespräch. Ich freue mich, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja. Herzlichen Dank, Frau Haverland, dass Sie mir so ausführlich Gelegenheit gegeben haben, so das darzustellen. Darf ich noch eins dazufügen, weil mir das auch wichtig ist. Mhm. Allgemeinwohl. Ne? Weil wir haben ja eine Gesellschaft, wo man, oder auch weltweite Gesellschaft, eine Menschheit, wo man sich wirklich fragt, wer vertritt eigentlich das Allgemeinwohl für die Menschen? Mhm. Also wo ist es aufgehoben? Ist es bei irgendeinem Staat aufgehoben, bei irgendeiner Partei aufgehoben? Mhm. Ist es bei der Religion aufgehoben? Ist es bei der Wissenschaft aufgehoben? Ist es das World Economic Forum, das jetzt sagt, wir wissen, was das Allgemeinwohl ist? Ja? Mhm. Also ich glaube, diese Frage gehört sich dringend gestellt. Stimmt. Und meine Antwort darauf ist eigentlich so, man muss es natürlich noch weiter überprüfen, ich glaube, das Allgemeinwohl ist dort aufgehoben, wo ein Mensch bei sich ist. Also ein Mensch in seiner gesunden Identität ist ein Vertreter des Allgemeinwohls. Und das wäre für mich auch so die Perspektive, nicht darauf zu warten, dass irgendeiner kommt mit einer grandiosen Idee und so sagt, ja, das ist jetzt für uns alle gut, sondern wenn wir alle diesen Reset machen, dann wissen wir und spüren wir, was das Allgemeinwohl ist und können das dann untereinander auch letztendlich nochmal aushandeln und verhandeln und in institutionelle Formen gießen, was wir da gemeinsam dann erkannt haben. Das wollte ich noch hinzufügen.
Ja, ist gut, weil ich denke auch immer, also wir wären gar nicht manipulierbar mehr, ja, in dieser Art und Weise. Diese Angst, die von außen konstruiert wird und aufgebauscht wird, könnte gar nicht andocken, weil wir würden einfach spüren, was ist da los, dann könnte man sich in Ruhe hinsetzen, könnte es überlegen und könnte auch einfach klar unterscheiden, diese Maßnahmen haben niemandem Gesundheit gebracht, hat sehr viel Schaden angerichtet. Ja, also man könnte alles ganz normal überprüfen, das stimmt.
Würde ich vor allen Dingen auch feststellen, wo ist denn da die Zukunft? Wo ist die Zukunftsperspektive? Wo ist da die glorious future, wo man sagen kann, ja, da werden wir dann alle hinkommen, das ist dann auch für uns alle gut. Das ist ja überhaupt nicht absehbar jetzt im Moment. Nicht?
Ja, genau. Wir schauen einfach und jeder kann für sich was tun. Und ja, ich danke Ihnen sehr, Professor
Hubert. Ja, jetzt machen wir Schluss. Okay, gut. Dann vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für dieses Projekt, gerne, das Sie gerade jetzt machen und durchführen. Das finde ich toll, dass Sie das tun und bedanke mich auch bei Ihnen dafür.
Super, herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss.